Bitte denkt daran, diese Folge enthält erneut sensible Themen wie sexuellen Missbrauch und psychische Langzeitfolgen. Wenn ihr euch gerade instabil fühlt, setzt euch selbst an erster Stelle. Ihr könnt jederzeit pausieren oder Hilfe aufsuchen. In der Beschreibung findest du Unterstützungsangebote und Hilfsstellen. Hallo und willkommen bei Hinter verschlossenen Türen von Crime Talk Podcast. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das schwer ist, aber ausgesprochen werden muss. Es geht um sexualisierte Gewalt in frühester Kindheit. Unser heutiger Gast ist ein Mann, der genau das erlebt hat und den Mut gefunden hat, darüber zu sprechen. Wir reden über das Schweigen, das Trauma, die Folgen, aber auch über den langen Weg der Heilung, Selbsttherapie, Coaching, Rückschläge, Erkenntnisse. So, erstmal danke, dass du hier bist. Es ist unglaublich mutig, was du tust. Magst du dich, soweit du möchtest, kurz vorstellen?
Jawohl. Ich bin Julian, bin 25 Jahre alt, mache jetzt seit kurzem Aufklärung über Traumata, vor allem in Bezug auf sexuellen Missbrauch in der frühen Kindheit auf TikTok und möchte dort dafür sorgen, dass immer mehr Menschen sich trauen, ihr Schweigen zu brechen, sich zu äußern, sich selber auch zu verstehen, gewisse Neigungen, die sie vielleicht auch durch dieses Traumata entwickelt haben und wissen, dass sie nicht verkehrt sind. Und deswegen offenbare ich mich auch auf TikTok sehr stark, was meine Vergangenheit angeht, weil ich in dem Sinne meine Vergangenheit nutze, um ein Leuchtturm zu sein.
Schön. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass das, was dir widerfahren ist oder passiert ist, nicht in Ordnung war?
Also gespürt habe ich tatsächlich erst mit meinem 23. Lebensjahr, weil da erst mein Traumata hochkam. Also ich habe die Erfahrung vom sexuellen Missbrauch im Alter von 3 bis 6 Jahren gemacht, aber ich hatte es komplett verdrängt. Und dann kam es hoch und es riss mir den Boden unter den Füßen weg. Und immer mehr Fetzen haben sich gezeigt, immer mehr vergangene Situationen, die in der Gänze ein Bild ergeben und mir auch gezeigt haben, warum ich gewisse Prägungen hatte, warum ich mich anders verhalten habe als andere.
Na. Okay. Du sagtest von 3 bis 6, also in welchem Alter genau hat der Missbrauch begonnen? Mit 3?
Mit 3 Jahren und mit
Okay.
6 hat es aufgehört.
Okay. Und wie hast du die ersten Vorfälle damals wahrgenommen?
Das erste, was bei mir hochkam, als mein Trauma aufgebrochen ist und sich gezeigt hat, war halt das Gesicht von dem Täter, das mir von meinem inneren Auge hochkam. Das Ganze ist passiert, als ich mich mit einer damaligen Freundin unterhalten habe und sie davon berichtet hat, dass sie als Kind miterleben musste, wie der Vater einer Freundin von ihr sich an der Freundin in ihrer Anwesenheit vergangen hat, beziehungsweise sie unsittlich berührt hat. Dann ist mir dieses Gesicht von dem Täter aufgeploppt.
Okay.
Und aufgrund dessen haben sich dann auch bei mir gewisse Szenarien gezeigt, die ich mit dem Täter erleben musste. Was ich weiß, ist, dass ich, als ich ein Kind war, alles, was ich erfahren habe, natürlich als extrem belastend empfunden habe. Also ich musste energetisch mit 23 nochmal nachspüren, was der Täter mit mir gemacht hat.
Okay.
Zum Beispiel, ja, darf ich da jetzt soweit? Okay. Zum Beispiel, dass er sein irrigiertes Glied in meinen Mund gesteckt hat und in meinen Hintern, und dieses Gefühl, als würde ich ersticken, war bei mir sehr präsent.
Okay, wie war dein Verhältnis zum Täter vorher? Gab es Vertrauen, Nähe?
Also, ich hatte an sich eigentlich immer nur sehr gute Erinnerungen an den Täter. Und er ist mit meinem 16. Lebensjahr gestorben. Und ich war auf seiner Beerdigung und habe mich gefragt, warum ich keine Träne verdrücken konnte, obwohl ich mich an die schönen Szenarien erinnern wollte, wie er mich zum Beispiel mit einem Regenschirm aus einem Sumpf gezogen hat, weil wir zusammen spazieren waren. Und trotzdem hat mich das halt unberührt gelassen. Und das war halt so ein Faktor, wo ich dachte, was stimmt nicht mit mir, dass ich an seinem Todestag oder an seiner Beerdigung nicht weinen kann, obwohl alle Leute oder die meisten Leute geweint haben.
16 Jahre alt warst du?
Genau.
Alles passiert, okay. Hattest du in der Zeit Menschen, denen du emotional nahe standest oder nahe gefühlt hast?
Ich habe mich immer so wie ein Einzelkämpfer gefühlt. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, als müsste ich mit allem alleine klarkommen, als wäre es egal, wie es mir geht. Und dementsprechend habe ich nie so viel über meine Innenwelt erzählt. Und ich war eher der gefaked hat. Also ich habe immer so getan, als wäre alles gut, immer versucht zu lachen, obwohl ich innerlich eigentlich komplett leer und ausgebrannt war.
Okay, verstehe. Gab es in deiner Kindheit Momente, in denen du versucht hast, ne, versucht hast, oder es nicht konntest, das zu erzählen, ne?
Kann jetzt dazu nicht so viel sagen, weil ich mich da nicht dran erinnern kann.
Okay.
Ich weiß aber anhand von Rückführungen, dass der Täter zu mir meinte, dass wenn ich etwas erzählen würde, dass man mir entweder sowieso nicht glauben würde oder er sich an einer anderen Person vergehen würde, die mir damit sehr
Ja,
nahe steht, heute auch noch sehr nahe steht.
okay.
Deswegen weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich da jemals was dazu gesagt habe oder mich jemandem versucht habe anzuvertrauen, aber da kann ich jetzt keine genauen Informationen geben.
Aber auch später jetzt mit 16, was hast du dir denn vom Schweigen erhofft oder erwartet?
Also mit 16 wusste ich ja nur, dass mit 16 war es ja nur so, dass ich keine Trauer in Bezug auf den Tod des Täters empfinden konnte. Ich wusste da noch nicht, dass er sich an mir vergangen hat. Das kam ja erst
Okay,
mit
mit
23 hoch.
23, okay,
Ich habe
verstehe.
mich nur mal gefragt, warum ich nicht trauen konnte, weil ich ja überwiegend oder weil ich ja nur die positiven Erinnerungen
Okay.
hatte.
Haben denn die Missbrauchserfahrungen langfristig sich auf dein Selbstbild ausgewirkt?
Ich hatte gar kein Selbstvertrauen, also auch gar kein Selbstwert. Ich habe mich immer unter anderen gesehen und mich auch immer untergeordnet. Dazu gehört, dass ich in ständiger Alarmbereitschaft war, was sich auch rückwirkend erst erklärt hat, weil ich ja nie damit rechnen konnte, ob jetzt was passiert oder nicht. Und da als Kind so viel passiert ist, war ich halt immer so in einem Abwehrmechanismus. Also ich wollte kein Opfer mehr sein. Und dementsprechend habe ich auch sehr dazu tendiert, aggressiv zu werden, sehr schnell,
Okay.
wenn mir jemand gesagt hat, also wenn irgendjemand das an mir auszusetzen hatte oder etwas gesagt hat, was mir nicht gepasst hat, dann wurde ich schnell aggressiv. Und rückwirkend weiß ich, dass ich halt einfach Angst hatte, wieder in die Opferrolle zu gehen. Und Angriff war für mich meine beste Verteidigung auf gewisse Art und Weise. Das hat sich auch sehr lange in meinem Leben gezogen, auch in der Kindergarten, in der Grundschule, weiterführende Schule, dass ich da auch an Lehrer oft geraten bin, die mir irgendwas gesagt haben, was ich aber als Angriff empfand und mich dementsprechend mit Angriff verteidigen musste. Aber das größte Manko ist, dass ich halt in einer Art Dauerstresszustand war und auch immer noch bin. Also ich fühle mich morgens halt sehr gerädert. Ich habe jetzt nicht den besten Tiefschlaf. Mittlerweile kann ich damit besser umgehen, kann trotzdem gewisse Dinge erledigen, aber es ist halt oft so eine Erschöpftheit, die sich durch meinen Alltag zieht, was mir einiges erschwert im Alltag.
Ja, verständlich, ja. Welche emotionalen oder körperlichen Symptome hast du in den Jahren danach erlebt?
Ich hatte so eine körperliche und emotionale Leere. Also ich habe Schmerz, habe ich unterdrückt sehr stark. Ich konnte sogar wahrnehmen, dadurch, dass ich feinfühliger wurde, irgendwann wieder, weil ich an mir gearbeitet habe,
Ja.
dass hier so eine Barriere war. Das heißt, ich war voll im Kopf, aber von meinem Hals abwärts abgeschnitten. Das heißt, die Emotionen wie Schmerz, Wut etc., wenn man sie nicht lebt, speichern sich im Körper ab, das heißt, die bleiben dort, solange bis man sich die Themen anschaut. Und da war halt diese Barriere und ich konnte mein Herz zum Beispiel nicht fühlen oder ich konnte mich selber nicht fühlen. Ich konnte nie sagen, wie es mir geht, weil einfach diese Leere da war. Und
Okay.
zu der Leere hat halt einfach diese Erschöpfung noch gehört. Das ist das Einzige, was ich wirklich immer empfinden konnte. Genau, ich brauchte auch einen gewissen Grundschmerz. Also ich habe mit 13, 14 angefangen, mich selbst zu verletzen. Ist nicht nur auf den Missbrauch bezogen, sondern ich habe andere Erfahrungen auch noch gemacht. Liebesentzug in der Kindheit durch andere Personen etc. Also das war so ein Päckchen, was sich da zusammengetragen hat.
Okay. Gab es bestimmte Auslöser oder Situationen, die dich besonders getriggert haben? Weil du hast auch mit dem Kindergarten oder Schule, ne, weiterführende Schule, angesprochen. Was waren genau die Auslöser oder Situationen, die dich dann besonders getriggert haben? Zum Beispiel, dass du dann aggressiv wurdest.
Mir hätte einfach jemand sagen müssen, dass meine Haare scheiße sind oder falsch sitzen. Das hätte für mich schon dafür gesorgt, dass ich mich gekränkt gefühlt hätte oder so den verletzten jungen Anteil in mir, sage ich mal, das innere Kind. Oder wenn mein Lehrer mir irgendwie was vorgeschrieben hat, wurde ich schnell frech und aggressiv, weil ich mir nichts mehr sagen lassen wollte. Das sind so die Faktoren, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt und ich dachte, ich wäre einfach so, ich wäre einfach aggressiv, obwohl das ja eine Schutzfunktion war, die ich mir angeeignet habe.
Okay. Wie hat sich dann dein Verhältnis zu Nähe, Intimität, oder auch Sexualität durch das Erlebte verändert?
Also ich brauchte in meiner Vergangenheit oft das Gefühl von Ekel, um erregt zu werden. Das war nicht immer so. Aber ich habe mir zum Beispiel gewisse Filme angeschaut, wo ich spezifisch nach hässlich oder eklig gesucht habe, um da etwas zu spüren, eine Erregung. Oder ich habe mit
Okay.
Frauen oder Mädchen damals geschlafen, die eigentlich, bei denen ich mit klar Verstand wusste, sie sind absolut nichts für mich. Also das meine ich jetzt auch nicht wertend, sondern das ist einfach so.
Ja.
Genau, wo ich dann aber diesen Ekel als sehr geil empfunden habe
Okay.
und dann aber, wenn ich nicht mehr erregt war, mich geschämt habe oder ich mich zum Beispiel einmal extrem warm abduschen musste, um mich wieder einigermaßen wohl in meinem Körper zu fühlen.
Okay. Was hat das mit deinem Vertrauen generell dann in Bindungen und in Familie und das Drumherum gemacht?
Also allgemein dachte ich, ich könnte keiner Person vertrauen. Also ich habe schwer getan, mich zu öffnen und habe immer eine Rolle gespielt.
Ja.
Manchmal war ich, oder ich war oft, vor allem mit 13, 14, war ich auch in so einer Arschlochrolle, weil ich niemanden zu nah mich ranlassen wollte, aus Angst verletzt zu werden, dass mein Vertrauen wieder missbraucht wird oder anderweitig irgendwas passiert.
Ja. Hattest du denn jemals das Gefühl, dich selbst zu verlieren? Und wenn ja, wie hat sich das denn gezeigt?
Ich wusste eigentlich nie so wirklich, wer ich bin oder was meine Existenz überhaupt für einen Sinn hat.
Ja.
Von 13 bis 16 habe ich mir auch immer noch fest vorgenommen, niemals älter als 18 zu werden. Also ich dachte, ich will mir diese Qual, die andere Leben nennen, nicht länger antun. Ja, ich habe mich halt einfach nirgends dazugehörig gefühlt und wusste einfach nichts mit mir und meinem Leben anzufangen.
Wie lange hat sich das gezogen?
Bis zu meinem 18. Lebensjahr ungefähr.
Okay. Wie war denn der Umgang deiner Familie, als das Thema zur Sprache kam? Oder wurde es bewusst ignoriert?
Also als ich erkannt habe, dass was passiert ist, habe ich mit meiner Mutter und mit meinem Vater drüber gesprochen. Meine Mutter ist seit meinem 3. Lebensjahr getrennt lebend von uns.
Okay.
Also mit ihr habe ich mittlerweile so einmal im Monat oder alle 2 Monate Kontakt, wenn wir uns halt entscheiden, jetzt irgendwie was zu unternehmen, uns zu treffen und über Dinge zu unterhalten. Mit ihr war dieses Gespräch nur einmal und ich habe aber gemerkt, dass es in dem Sinne nicht noch mehr Gespräche braucht. So, wir unterhalten uns halt eher über andere Dinge. Und mein Papa verfolgt meinen TikTok-Kanal und ich wohne noch bei meinem Papa und der bekommt halt täglich mit, was ich so hochlade. Und Ärger hat mir jetzt schon öfters gesagt, was wohl gewesen wäre, wenn er vorher davon erfahren hätte. Also er fühlt sich zum Teil mitschuldig, was ich auch verstehen kann, aber es ist nicht seine Schuld. Und das versuche ich ihm auch immer zu erzählen.
Okay. Wann kam der Punkt, an dem du gespürt hast, ich kann nicht mehr schweigen?
Also der erste Moment, wo ich wirklich mit Leuten drüber gesprochen habe, war, weil ich wissen wollte, ob das, was in mir aufgeploppt ist, wirklich wahr ist. Also deswegen habe ich auch mit meinen Eltern gesprochen. Die konnten mir jetzt aber nicht sagen, ob es jetzt wirklich gewesen ist oder nicht, weil die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr hoch ist, dass der Täter nur etwas gemacht hat, wenn wir alleine waren oder wenn sonst keine Zeuge da war. Und dann vor ein paar Monaten habe ich halt in mir gespürt, dass ich da unbedingt damit an die Öffentlichkeit muss. Und da war aber noch jede Menge Scham in mir und ich wusste nicht, wie ich das kommunizieren soll. Und eine gewisse Trauer, die immer wieder hochkam, wenn ich über das Thema sprach. Bis ich dann, ja, ich glaube vor einem Monat ungefähr, mich dann wirklich entschieden habe, da jetzt das erste Video drüber hochzuladen. Und es gab so viele Leute, die drunter geschrieben haben, dass es mega stark ist, dass ich das mitteile. Beziehungsweise die ersten Kommentare waren, dass es ihnen leid tut. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also ich wollte kein Mitleid, ich wollte nur aufklären. Und das hat mir eher wehgetan, dass Leute mir ihr Mitleid gegeben haben, weil ich mich dadurch irgendwie wieder schwach gefühlt habe. So, ich habe ja aus der Stärke heraus wollte ich mich offenbaren. Und dann hat sich das aber umgeändert, dass die Leute plötzlich dann geschrieben haben, dass es mega stark ist oder dass einige Leute gesagt haben, Wahnsinn, dass du darüber sprechen kannst, wie reflektiert du bist. Mir wird einiges klar, wieso ich gewisse Dinge, gewisse Neigungen zum Beispiel hatte oder so. Also dann hat es wirklich auch so angefangen zu fruchten, wie ich das eigentlich wollte. Dass die Leute mich nicht bemitleiden, sondern aus meinen Erzählungen lernen, etwas mitnehmen
Genau.
und vielleicht auch ihr Schweigen brechen.
Aufklärung, ganz wichtig, richtig,
Ja.
ja.
Oder sich zumindest trauen, in den Kommentaren zu schreiben, dass ihnen eigentlich passiert ist. Das ist ja auch ein wichtiger erster Schritt.
Ganz klar, definitiv. Was hat dir denn letztendlich geholfen, die ersten Worte für das Geschehene zu finden?
Ich glaube halt, dass nichts ohne Grund passiert. Also, dass sich die Seele gewisse Erfahrungen aussucht und dass gewisse Dinge passieren müssen, damit sich auf dieser Welt etwas verändern kann. Also ich habe über die Jahre so einen gewissen Draht zur Spiritualität gefunden und bin auch davon überzeugt, dass es Menschen braucht, die sich offenbaren, die das Schweigen brechen, damit viel mehr Menschen in die Heilung gehen können, die vielleicht gerade noch nicht wissen, dass sie sich von ihrem Trauma lösen können oder sonstiges. Also ich glaube halt sehr stark daran, ja, dass alles irgendwo seinen Sinn hat und dass die größte Scheiße im Leben das größte Geschenk werden kann, weil ich Menschen helfen kann. Also ich kann ja durch das, was ich gelernt habe, ich habe eine Ausbildung zum Life Coach gemacht, kann ich durch gezielte Techniken mit Menschen arbeiten, helfen, ihr Leben zu verändern, ihr Leben umzukrempeln. Und das ist das, was mir meinen Sinn verschafft. Und als ich 18 Jahre alt war, habe ich auch aus meiner Sinnlosigkeit rausgefunden, weil ich erkannt habe, dass ich all das, was ich erlebt habe, erleben durfte, um Menschen helfen zu können, denen es ähnlich geht, wie es mir damals ging. Und das war so das erste Mal, dieser Switch, da hat sich in mir so ein Schalter umgelegt. Und ich wusste aber, wenn ich anderen Menschen helfen will, muss ich erst bei mir selber helfen. Und das war die Reise, das war der Beginn zu mir selbst, wo ich dann angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung in meinen Themen aufzuräumen. Ich habe mir dann einen Therapieplatz gesucht, wobei mir Therapie nicht so viel geholfen hat, muss ich ehrlich gestehen.
Aber gab es bestimmte Personen, ein Buch oder ein Erlebnis, das dir Mut gemacht hat, dann wirklich darüber zu sprechen, über das Geschehene.
Der, der mir am meisten Mut gemacht hat, ist Damian Richter. Das ist der Ausbilder, also der diese Coaching-Ausbildung überhaupt ins Leben gerufen hat,
Ja.
durch den ich halt die ganzen Techniken gelernt habe, die ich auch an mir anwenden konnte. Und er hat immer gesagt, dass wenn wir Techniken lernen und wissen, wie sehr sie uns helfen, dass es unterlassene Hilfeleistung ist, damit nicht rauszugehen. Und das habe ich auch immer so im Hinterkopf behalten. Ich könnte jetzt das Thema weiterhin totschweigen. Oder ich kann zumindest versuchen, andere Menschen Mut zu machen, über dieses Thema zu sprechen, weil es wesentlich häufiger vorkommt, als man eigentlich denkt. Und die Dunkelziffer
Sehr
von den
hoch.
Leuten, die selber vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie sowas erfahren haben, ist auch enorm hoch.
Ja, ganz klar. Wie hat denn dein Umfeld, Freunde, Familie, Partner, auf deine Offenheit reagiert?
Also mein Vater findet es sehr stark, dass ich darüber spreche. Mit anderen Freunden habe ich auch darüber gesprochen, im privaten Rahmen. Aber oh, habe jetzt keine Erinnerung, wie das Gespräch irgendwie zu Ende ging
So,
oder
okay.
wie sich das entwickelt hat. Ich weiß, dass ich darüber gesprochen habe, dass manche Leute dann gesagt haben, dass es ihnen mega leid tut. Aber oft war es dann so, dass ich das einfach ausgesprochen habe, damit war für mich gut. Und dann haben wir aber über was anderes gesprochen. Also ich kann da jetzt.
Okay, die behandeln dich auch nicht anders danach, also alles zu sagen, du hast dich offenbart und es trotzdem aber von ihrer Zuneigung zu dir und alles andere ist gleich geblieben. Es hat sich da keine Veränderung getan.
Genau, ja, ich habe sowieso einfach einen sehr kleinen Freundeskreis. Die Person, mit der ich halt immer drüber sprechen kann, ist meine Freundin. Bin seit fast 4 Monaten in einer Beziehung. Sie findet es natürlich auch krass, was mir passiert ist. Und ich habe da mit ihr halt drüber gesprochen, bevor ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und von ihr bekomme ich halt immer Rückhalt. Manchmal habe ich ihr auch geschrieben, boah, das Video, das ich jetzt hochladen werde, wird mega unangenehm. Vielleicht wird es für dich genauso, weil ich dann halt über Neigungen gesprochen habe, die sich entwickelt haben. Aber sie gibt mir nie das Gefühl, dass es irgendwie falsch ist,
Sehr gut.
darüber zu sprechen.
Das ist
Das.
richtig schon sehr gut, ja.
Ja.
Wie ein Partner sein sollte. Sehr gut. Ja. Wie hast du dich denn dabei selbst geschützt, nicht erneut verletzt oder zurückgewiesen zu werden?
Ich war zum Teil halt einfach extrem kalt. Also ich habe lange gebraucht, bis ich Leute wirklich nah an mich rangelassen habe. Also von außen sah das wahrscheinlich nie so aus, weil ich immer versucht habe, irgendwie so zu tun, als wäre alles gut, damit bloß keiner fragt. Aber wenn es dann in die Richtung ging, wirklich Leute näher an mich ranzulassen, da war da so eine gewisse Barriere erstmal, wo ich manchmal hatte ich auch gewisse narzisstische Tendenzen, gerade mit 13, 14 bis zu meinem, ja, 16., 17. Lebensjahr, wo ich dann halt eine Rolle gespielt habe, der Unnahbare, was ich eigentlich nicht war, weil ich dem ja trotzdem eigentlich sehr nah mich rangelassen habe, mich diese Themen oder das, was, wenn was passiert ist, mich hätte es halt extrem verletzt, aber ich wollte die Verletztheit nicht zeigen, um kein Opfer zu sein.
Ja, verständlich. Was war denn rückblickend die wichtigste Entscheidung auf dem Weg zur Sichtbarkeit?
Also die allerwichtigste Entscheidung war für mich, diese Ausbildung, die Coaching-Ausbildung gemacht zu haben. Weil sie hat mich darauf vorbereitet, jetzt der Mensch zu sein, der ich heute bin, mit dem, was ich zu berichten habe.
Ja, inwiefern war das denn das Sprechen dann auch eine Akt der Selbstermächtigung für dich?
Ich habe halt gemerkt, dass dadurch, dass ich drüber spreche, ich zum Beispiel Kommentare lese oder dann solche Möglichkeiten wie mit dir sich ergeben, darüber auszutauschen und auch zu reflektieren. Und bei unserem letzten Gespräch, bei unserem Erstgespräch, das wir hatten,
Ja.
ich fand es mega gut, wie wir uns unterhalten haben. Nur habe ich halt gemerkt, da kam noch irgendwie eine Emotion hoch. Als ich gewisse Dinge angesprochen habe, ist bei mir auch eine Trauer hochgekommen, eine leichte.
Okay.
Die habe ich ein bisschen gedeckelt gehabt, aber als das Gespräch vorbei war, ist es aus mir rausgeschossen und ich habe übel angefangen zu weinen. Aber das braucht es auch, um in die Heilung gehen zu können. Also die Selbstermächtigung bekomme ich darin, indem ich aktiv an mir und meiner Innenwelt arbeite und Dinge ändere oder reflektiere, die ich nicht so haben möchte, wie sie sind.
Sehr gut. Okay. Du hast ja vorhin das Coaching schon kurz angesprochen. Was hat dich dazu bewegt, den Weg der eigenen Heilung aktiv und selbstverantwortlich zu gestalten?
Also erstmal dieser Moment mit 18, wo mein Herz das erste Mal wieder zu mir gesprochen hat. Also meine Intuition, die mir gesagt hat, dass ich das alles erleben durfte, um anderen Menschen helfen zu können. Das war so, wie gesagt, so mein Switch. Und dann habe ich angefangen, auf YouTube solche Mentoren mir anzuschauen, wie Bodo Schäfer. Dann gibt es einen Kanal, Erschaffe dich neu. Es gibt ganz viele wundervolle Kanäle, die einem ein Stück mehr helfen, in die Selbstermächtigung zu kommen, sein Leben zu reflektieren. Und 2022 bin ich dann auf Damian Richter gestoßen, Anfang 2022. Er hat dann etwas uns geschenkt, also ein Webinar geschenkt, das über 5 Tage ging, wo er aktiv im Zoom-Raum mit Menschen gearbeitet hat. Er hat uns so von seinem Lebensweg erzählt. Er hat uns sehr viel Wissen mitgegeben. Er hat Leute aktiv in den Zoom-Räumen gecoacht. Und ich habe gemerkt, boah, das, was er macht, ist genau das, was ich eigentlich auch machen will. Also ich muss diese Techniken, die er anwendet, erlernen. Und dazu hat auch dazu gehört, dass ich dann auf Fortbildungen nach Braunschweig gefahren bin und nach Gifhorn, also alles im Raum Niedersachsen. Um diese Techniken halt, dann damals waren wir 1800 Leute in so einer großen Halle, die alle das Gleiche gelernt haben, wo wir die Techniken an uns gegenseitig angewandt haben. Also Damian hat sie auf der Bühne präsentiert, wie er das macht, hat Leute aus dem Publikum geholt, hat sie dann angewandt und dann sollten wir das nachmachen. Und allein dadurch sind schon mega Durchbrüche bei mir entstanden.
Okay. Welche Form von Selbstcoaching oder Selbstreflexionsarbeit hast du denn ausprobiert?
Also die Techniken, die ich gelernt habe, die arbeiten sehr stark mit dem Unterbewusstsein zusammen. Das heißt, wir fragen das Unterbewusstsein der Person, mit der wir arbeiten, welcher Prozess der richtige ist. Weil das Unterbewusstsein von den jeweiligen Personen auf subtile Art und Weise, ohne dass wir davon vielleicht wissen, miteinander kommunizieren. Und so habe ich 4 Skripte mit jeweils, ja, ich glaube, ich habe insgesamt 40 Coaching-Techniken an der Hand, die mit dem Unterbewusstsein arbeiten, wo du emotionalen Schmerz auflösen kannst, wo du neue Glaubenssätze integrieren kannst, schauen kannst, wo deine Blockaden sind und deine Realität, deine Wahrnehmung quasi innerlich umschreiben kannst. Das heißt, du gehst durch dein Trauma durch deine Erfahrung, die du gemacht hast, durchfühlst den Schmerz nochmal und stellst die Situation so vor, wie du sie dir damals gewünscht hättest.
Okay.
Aufgrund dessen erzeugt das in dir eine neue Emotion, die sich dann in dir abspeichert und dir hilft, das Thema aufzulösen.
Okay. Gab es denn Methoden oder bestimmte, irgendwas Besonderes, was dir geholfen hat, emotionale Wunden zu verarbeiten?
Es gibt zum Beispiel gewisse Atemtechniken, die man machen kann. Also der Atem ist ein sehr großer Schlüssel, dieses bewusste Atmen.
Ja.
Zum Beispiel durch diesen Punkt hier, das ist die Thymusdrüse. Das sagt vielen Leuten nichts, aber ich sag's jetzt. Und unter dem Bauchnabel befindet sich der Hara-Punkt. Und wenn du eine gewisse Atmung hast, zum Beispiel hier hineinatmest und beim Ausatmen den Fokus auf diesen Hara-Punkt legst, kannst du durch dich belastende Erfahrungen in deiner Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter durchgehen und die dazugehörigen Emotionen wahrnehmen und automatisch loslassen.
Okay.
Und das ist das, was Coaching eigentlich macht, dass wir unterdrückte Emotionen zum Teil bewusst machen, gewisse Blockaden, also vielleicht auch Glaubensmuster, die uns davon abhalten, unser Leben zu verändern und dann in den Frieden damit zu gehen, auf gewisse Art und Weise.
Meinst du, dass du dadurch deinen Körper, Geist und Seele wieder mehr oder schon sehr weit in Einklang gebracht hast durch das
Auf
Ganze?
jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mehr ich, als ich jemals war.
Okay.
Und das kann ich eigentlich nur den Techniken verdanken, weil ich regelmäßig auf diesen Workshops auch bin, regelmäßig auch diese Technik an mir anwende, weil ich halt einfach mittlerweile sehr geschult darin bin und einige Techniken halt auch komplett alleine machen kann. Das heißt, ich kann innerhalb 5 bis 10 Minuten, wenn ich merke, dass mich irgendwas triggert, in diesen Trigger reingehen, den Ursprung ausfindig machen, die dazugehörige Emotion hochholen. Das ist Trauer, das ist Schmerz, das ist Wut, das ist Enttäuschung. Und dann, wie ich eben gesagt habe, quasi umschreiben. Und dadurch wirst du automatisch so ein Stück mehr du selbst, weil du die Blockade
Ja.
loslassen kannst.
Okay. Wie hat sich denn dein Blick dann auf dich selbst im Laufe dieses Prozesses verändert?
Also, es hat mich in dem Glauben nochmal bestärkt, dass gewisse Erfahrungen einfach sein mussten, damit ich die Persönlichkeit bin, die ich heute bin, damit ich überhaupt ich selbst sein kann. Es hat mir einfach auch mehr Sinn in meinem Berufsleben gegeben. Also, ich habe schon ein paar Sachen auch auf selbstständiger Basis probiert, wo immer etwas gefehlt hat, aber das, was ich jetzt machen kann, das erfüllt mich einfach. Also ich mache Coaching-Prozesse mit Leuten, die dauern zum Beispiel 1 Stunde, 1,5, und du siehst einfach in den Augen und in den Gesichtern der Menschen, dass gerade etwas in ihnen sich gelöst hat. Also die Augen funkeln, sie fangen an zu lachen, obwohl sie vorher extrem in Tränen ausgebrochen sind. Aber ich kann halt diesen Raum mittlerweile halten, dass so eine Veränderung
Okay.
geschehen darf. Also Sinn und Leidenschaft. Und ja, so ein Stück weit Erfüllung
Okay.
hat mir das gebracht.
Inwiefern hast du denn dein Erlebnis aus oder aus deinem Erlebnis eine Ressource gemacht, um heute anderen helfen zu können? Wie du gerade gesagt hast. Also du hast aus deinem Erlebten jetzt selber, als bist jetzt selber Coach, womit du dann Menschen dann, ne, also dein Erlebnis ist jetzt selber eine Ressource geworden, um Menschen zu helfen, ne? Sehr stark irgendwie, wenn man das sich das nochmal so vor Augen führt, ne? Deinen Weg jetzt, was das betrifft. Was bedeutet für dich denn der Unterschied zwischen Therapie bekommen und Heilung gestalten?
Also, ich habe immer wieder gehört, dass Leute zum Teil 10 Jahre in Therapie gehen und es sich nichts bei ihnen getan hat. Auch unter ein neuestes Video von mir hat jemand kommentiert, dass die Person 5 Jahre lang zur Therapie gegangen ist.
Ja.
Und immer hieß es, wie geht's dir, was ist in der Woche passiert? Und sie sind nie so an den Kern gegangen. Ich
Ja.
meine, klar, es gibt auch Traumatherapie. Ich habe mit Therapie, wie gesagt, also ich war einmal 1,5 Monate in einer Klinik, psychotherapeutisch. Da wurde auch sehr viel mit mir gearbeitet. Da hat aber meine Seele gesagt, sie ist noch nicht bereit dafür, mich näher an meine Themen ranzulassen. Das hat die Therapeutin rausgefunden durch Kinesiologie. Das verwende ich auch in meinem Coaching. Also die Abfrage auf Körperreaktionen. Du kannst durch gewisse Techniken kannst du ein klares Ja-Signal bei dir testen und ein Nein-Signal. Anhand dessen kannst du auch herausfinden, welcher Prozess für dich der richtige ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber
Nö, das ist da, so wie du damit umgehst, ne? Oder so wie du das gestaltest. Sehr interessant, glaube ich, auch sehr für die Zuhörer und Zuschauer da draußen, die das vielleicht so auch gar nicht kennen, ne? Dass man Trauma auch in der Hinsicht aufarbeiten kann und alles.
ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass Therapie bei mir nicht so funktioniert hat. Und deswegen habe ich auch andere Mittel und Wege gesucht. Und beim Coaching ist es halt so, dass du schneller an den Schmerz, also ich konnte bei mir schneller an den Schmerzpunkt kommen und dort für Heilung sorgen, als so eine Therapiesitzung. Bei Coaching ist es auch so, oder ich mache es halt so, dass Therapie dauert 1 Stunde oft und nach einer Stunde musst du gehen, egal wie weit du gerade bist in deinem Themenpunkt. Auch wenn vielleicht gerade sich eine Wunde geöffnet hat, ist die Stunde rum, musst du gehen. Bei Coaching nehme ich mir für meine Leute, mit denen ich arbeite, so 1,5 bis 2 Stunden maximal Zeit. Es kann auch mehr werden, wird es aber nie, weil ich möchte, dass, wenn die Leute in den Schmerz gegangen sind, dass sie mit einem besseren Gefühl diesen Call verlassen und nicht mit dieser offenen Wunde rumrennen müssen. Für mich auch nachhaltiger, sage ich jetzt mal.
Wie würdest du den Trauma für jemanden beschreiben, der das vielleicht selbst nicht erlebt hat?
Naja, Trauma ist zum Teil so eine Entfremdung von sich selbst. Man entwickelt zum Beispiel ja gewisse Verhaltensweisen oder Neigungen, die man selber nicht verstehen kann. Also man steht immer so ein bisschen neben sich, alles ist sehr bedrückt, sehr betrübt. Du weißt, irgendwie bist du unglücklich, aber weißt vielleicht zum Teil auch nicht wieso, sondern es ist einfach diese Grundschwingung von, boah, irgendwie macht alles gar keinen Sinn oder so. Also es ist einfach so eine, man fühlt sich einfach selbst entfremdet zum Teil, so war das bei mir halt.
Ja, okay. Welche inneren Verletzungen waren für dich am schwersten zu heilen und warum?
Nee, überhaupt, dass mir so etwas als Kind passiert ist, also dass ich Opfer von sexuellem Missbrauch wurde. Weil ich konnte es nicht verstehen, ich wollte es nicht verstehen, dass man sich an einem kleinen Kind, wehrlosen Kind vergreift. Heutzutage weiß ich aber, das ist aber auch gar keine Entschuldigung für diese Tat, aber dass solche Tätern oft Ähnliches in der Kindheit passiert ist. Soll aber nicht heißen, dass das entschuldigt, dass man sowas
Nee,
macht.
aber es ist meistens so von Opfer zum Täter, ne?
Genau. Ja. Also da kam halt wirklich jede Menge Schmerz hoch und so. Es hat halt auch ein bisschen gedauert, so mir meine eigene Macht zurückzuholen, weil ich hatte meine Macht quasi komplett abgegeben, um nichts zu wollen. Und habe mich auch machtlos gefühlt. Und es braucht halt diese Arbeit mit dem Schmerz und der Trauer und der Enttäuschung, um sich wieder selbst zu ermächtigen oder sich überhaupt selbst ermächtigen zu können.
Wie war denn dann dein Umgang dann mit Wut, Scham, Schuld, Angst, diese ganzen Themen? Abgesehen, dass du, wie vorhin schon sagtest, aggressiv geworden bist, sehr schnell, ne? Wie war der Umgang damit?
Naja, bei mir war es halt so, es ist, wenn mich etwas aufgeregt hat, ist es einfach aus mir herausgeplatzt. Dann war ich halt extrem wütend und abweisend. Aber nur für, sage ich mal, 2 bis 3 Minuten. Dann ist der Knoten halt geplatzt bei mir. Und dann war wieder gut. Wobei ich sagen muss, ich habe auch viel Emotion einfach unterdrückt. Versucht, wegzulächeln. Mich auch abzulenken, um bloß keine Emotionen zu spüren, also durch Social Media hauptsächlich. Das ist ja auch so eine Flucht oft vor den eigenen Emotionen, von den eigenen Gedanken. Genau, also ich habe sehr viel über Ablenkung halt gemacht.
Okay, und welche Rolle spielte dein Körper in der Verarbeitung? Oder hast du ihn als Feind oder als Freund gesehen? Oder als Verbündeten?
Ich hatte halt nie so einen Bezug zu meinem Körper. Ich habe den halt immer vernachlässigt, der war halt da, aber irgendwie war ich allgemein eine Last oder ich habe mich als Last empfunden. Dementsprechend war es mir dann halt auch egal, mich selbst zu verletzen. Ich habe Gott sei Dank nie tief geschnitten, sage ich mal, wenn ich etwas gemacht habe. Aber es war mir eigentlich egal, was mit mir und meinem Körper passiert. Also ich brauchte auch diesen Schmerz, um überhaupt etwas wieder spüren zu können, weil ich hier komplett abgeschottet war von mir und meinen Emotionen.
Wie gehst du heute mit Rückfällen oder Triggern um?
Also bewusst habe ich so gut wie keine Trigger mehr. Also manchmal ist es halt so, dass vielleicht im Kommentar irgendwie plötzlich was hochkommt. Also wenn jemand irgendwas kommentiert, wo ich zum Beispiel nicht verstanden werde. Also es war zum Beispiel ein Fall, wo ich halt auch über das erzählt habe, wie meine Neigungen waren, dass ich Ekel brauchte, habe dann halt auch erzählt, was ich dann gesucht habe, bewusst auf gewissen Seiten. Und dann wurde aber die eigentliche Message nicht so in den Vordergrund gestellt, sondern es wurde bei mir irgendwie ein Fehler gesucht, auf gewisse Art und Weise. Und damit kann ich halt zum Teil noch nicht umgehen. Ich konnte aber
Ja.
sehr viel loslassen, also sehr viel sexuelle Beklemmung vor allem. Also Sex war für mich immer so ein Schamthema, Tabuthema. Das hat man einfach gemacht, ohne groß Gefühl, sondern einfach vielleicht um auch den Gefühlen ein bisschen auszuweichen. Da konnte ich mich mehr öffnen. Aber das Einzige, was mich halt jetzt noch krass belastet, ist halt die tägliche Erschöpfung, die ich habe. Die spüre ich, sobald ich morgens die Augen aufmache. Ich fühle mich dann meistens müde, wie vor dem zu Bett gehen. Aber ansonsten
Okay.
bin ich da eher aufgeklärt mittlerweile.
Das ist gut, ja. Was denkst du denn über den Begriff posttraumatisches Wachstum? Ist das möglich? Kennst du den Begriff?
Posttraumatisches Wachstum.
Das ist PTW abgekürzt, beschreibt die positiven psychologischen Veränderungen, die Menschen nach einer traumatischen Ereignis oder einer Lebenskrise erleben können. Ne? Es geht über die reine Erholung hinaus oder umfasst oft ein verändertes Verständnis von sich selbst. Es ist kein ein universelles Phänomen, sondern eher eine individuelle Erfahrung, die nicht jeder, der eine traumatische Erfahrung erlebt hat, auch bekommt. Hattest du das gehabt?
Naja, also ich muss halt sagen, der größte Schmerz, den ich erfahren habe, hat mir halt den größten Sinn verschafft. Also das hat mich auf die Reise zu mir selbst gebracht. Ich glaube auch, oder oft ist es auch so, dass Menschen erst dazu bereit sind, etwas zu verändern, wenn der Schmerz groß genug ist. Und daraus halt neue Kraft entwickeln, wenn sie durch den Schmerz durchgegangen sind. Beantwortet das die
Ja,
Frage?
also du hast sozusagen eigentlich PTW, also posttraumatisches Wachstum erlebt, ne? Also du hast, es ist kein, ja, doch, kann man so sagen. Das ist gut, kennen auch nicht viele, ne? Das muss man auch dazu sagen, dass dieses Erlebnis nicht viele haben, durch ein Trauma wieder Stärke zu finden, das traumatische Erlebnis in etwas zu verwandeln, um wieder Positives weiterzugeben, ne? Das ist sehr gut. Wie hat sich denn deine Beziehung zu Gefühlen im Laufe deiner Heilung verändert?
Naja, ich konnte ab meinem 23. Lebensjahr überhaupt wieder Gefühle wirklich zulassen. Also ich erlaube mir auch mittlerweile, wenn mir irgendwie Tränen kommen, dass ich sie fließen lasse, weil ich habe auch im Rahmen der Ausbildung gelernt, jede Träne bedeutet Heilung. Und dementsprechend, ich kann wieder Freude empfinden, ich kann wieder herzhaft lachen, das konnte ich lange nicht. Also gerade, ja, mit 13, 14 war es halt so, dass ich in Situationen, wo ich eigentlich wusste, dass es mein Humor ist, nicht lachen konnte. Und weil ich das nicht zugeben wollte, habe ich halt gekünstelt gelacht. Also das konnte ich loslassen. Also ich kann wieder wirklich aus der Freude heraus lachen.
Das ist schön.
Und das hat mir sehr gefehlt, ja.
Glaube ich. Was bedeutet denn Heilung genau für dich? Nicht für jeden ist es das Gleiche. Und wie erkennst du sie in deinem Alltag?
Heilung bedeutet für mich, alles loszulassen, was man vielleicht gerade im Alltag erlebt, was nicht zu seinem wahren Selbst gehört. Also wo man merkt, das und das stört mich gerade. Dort gibt es halt eigentlich immer einen Ursprung, dass uns gewisse Themen triggern. Und wir müssen auch so lange einen Trigger erleben, bis wir da hingeschaut haben. Also Heilung bedeutet für mich, man selbst zu werden, sich selbst zu erkennen, daraus Fähigkeiten zu entwickeln, Stärken zu entwickeln und aus diesem geheilten Ich heraus auch Menschen zu dienen, auf gewisse Art und Weise ebenfalls in die Heilung zu kommen.
Schön. Was würdest du deinem früheren Ich heute sagen, wenn du ihm begegnen könntest?
Dass er nicht schuld ist oder dass ich nicht schuld bin an dem, was passiert ist.
Genau, sehr schön. Stark, so muss es sein. Welche Botschaft möchtest du anderen Männern geben, die Ähnliches erlebt haben? Weil man muss dazu auch sagen, dass es immer noch leider selten ist, dass Männer an die Öffentlichkeit kommen, Öffentlichkeit gehen, so wie du deinen Mut jetzt hier aufbringst. Was würdest du anderen Männern mitgeben, die Ähnliches erlebt haben?
Dass es verdammt wichtig ist, sich zu zeigen, dass wahre Stärke daraus resultiert, dass wir uns trauen, den Mund aufzumachen und Dinge anzusprechen, die uns unangenehm sind, weil erst dann kann uns geholfen werden. Und oft ist es so, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen, wenn sie sexuell missbraucht wurden, dass es halt einen massiven Einfluss auf das weitere Sexualleben hat und dass man erst dann wirklich Frieden finden kann, wenn man diese Themen auch aufarbeitet. Das heißt, wie gesagt, es braucht diesen Schritt, sich einzugestehen, ich war Opfer, ich fühle mich vielleicht gerade auch noch wie ein Opfer, das ist auch okay, das ist auch ein Schritt, den man durchlebt und sich dann seine Macht wieder zurückholt.
Ja, wir kennen das ja in der Gesellschaft. Ich spreche das ja extra auf männliche Basis an, weil den weiblichen Opfern wird ja so gut wie nicht ernst genommen. Wie, was denkst du, was braucht unsere Gesellschaft, um männlichen Opfern ernst zu nehmen und zu schützen? Weil wir tun es bei den Frauen schon nicht, bei den Männern wird noch weniger getan, habe ich das Gefühl. Wie müsste unsere Gesellschaft, ja, was braucht unsere Gesellschaft?
Bräuchte mehr Verständnis. Also ich sehe auf TikTok oder Social Media oft, also es gab mal so eine Schlagzeile, da hat sich eine Lehrerin an ihren Schülern vergangen oder sie zu gewissen Dingen gezwungen. Und Männer haben in den Kommentaren geschrieben oder auch andere Leute, warum ist mir das nicht passiert? Also das wird bei Männern vor allem natürlich auch oft bei Frauen ins Lächerliche gezogen, obwohl das für niemanden geil ist, wenn die Grenzen massiv überschritten werden. Da kann die Lehrerin auch noch so hübsch aussehen, wie sie will, wenn das Kind, das sowieso noch, sag ich mal, unbefleckt ist auf gewisse Art und Weise, solche Erfahrungen machen muss, das schneidet massiv mit ein. Und wenn ein Mann zum Beispiel auch darüber erzählen würde, dass seine Frau ihn geschlagen hat oder dass er von einer Frau geschlagen wurde, wird halt oft gesagt, ja, du bist doch stark genug, wehr dich. Sowas in der Art. Also bei Männern wird es auf negative Art und Weise sehr desensibilisiert, weil wir die machtvoller oder die stärkeren Geschöpfe, sage ich mal, sind oder sein sollten. Oder das zumindest uns oft so eingeredet wird.
Genau, deswegen spreche ich das auch explizit nochmal an. Wie können Medien, Bildung, Familien zur Prävention helfen oder beitragen?
Ja, dass immer mehr Menschen, die sich trauen, sich zu offenbaren, auch wirklich erhört werden, dass vielleicht auch Betroffene in Schulen eingeladen werden, da Aufklärungsarbeit betreiben, dass vielleicht allgemein auch in Sexualkunde, das hat man ja meistens in der dritten, vierten Klasse, auch solche Sachen angesprochen werden, wie, also es wird ja angesprochen, wie Sex funktioniert etc., aber es sollte auch extra so Aufklärung geben, woran man erkennt, dass gerade etwas gemacht wird, was einem nicht gefällt. So. Weil das ist ja das, was vielen Menschen leider passiert, auch, also vor allem in der frühen Kindheit, dass ihnen signalisiert wird, dass es normal ist, dass andere Familien das ja auch so machen oder sonstiges. Aber wenn dann jemand sagt oder ihnen schon Hinweise gibt, dass es unnormal ist, dass man unsittlich berührt wird oder andere Sachen, dann würden auch viel mehr Kinder vor allem zu Wort kommen. Aber das ist auch wichtig, dass den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auch Glauben geschenkt wird.
Ganz klar.
Das passiert leider auch noch zu wenig.
Ganz klar. Welche Rolle spielt denn deine Stimme heute in dir selbst und im Kontakt mit anderen?
Ich habe gemerkt, dass meine Stimme Leben verändern kann, dass ich durch das, was ich sage, Menschen zur Reflexion bewegen kann, dass Menschen sich durch die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, und ich verwende oft eine Sprache, die, also eine einfache Sprache, dass Menschen da halt auch sich selber mehr verstehen können. Und das ist wichtig, Verständnis zu haben für sich selber und zu erkennen, warum man so geworden ist, wie man ist.
Gibt es etwas, worauf du heute stolz bist, gerade weil du diesen Weg gegangen bist?
Ja, also wirklich das tun zu dürfen, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Also diese Leuchtturmfunktion. Ich nehme nicht gerne das Wort Vorbild in den Mund, weil ich möchte ja auch, dass Menschen mich vielleicht auch überholen, auf gewisse Art und Weise. Ich möchte halt einfach, oder das, was mich halt erfreut, ist halt, wenn zum Beispiel ein 50-Jähriger zu mir sagt, vor lauter Leuten, dass ich sein Mentor bin, dass er von mir einiges gelernt hat. Das ist das, worauf ich heute sehr stolz bin und sehr stolz sein kann, weil ich mir das damals nicht erträumen konnte, weil ich ja früher dachte, dass es egal ist, wie es mir geht und was ich sage, dass das keinen Anklang findet. Und heute habe ich mir das Gegenteil beweisen können.
Schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was du gerne vielleicht noch ansprechen möchtest oder aus loswerden möchtest?
Also ganz wichtig finde ich, viele Wege führen nach Rom. Das heißt, nur weil eine Therapie nicht funktioniert hat, heißt es das nicht, dass die zweite Therapie nicht funktioniert oder dass es nicht andere Wege gibt, um mit Traumata und anderen Erfahrungen, emotionalen Belastungen umzugehen. Also ich bin der Meinung, für jeden ist irgendetwas dabei, womit man wieder mehr, so, mehr zu sich selber finden kann. Es ist aber die eigene Aufgabe, das zu finden, beziehungsweise wenn man sich auf den Weg macht und sich entschließt, jetzt was zu verändern oder verändern zu wollen, dass dann Möglichkeiten kommen, die einem zeigen, wie man es schafft. Genauso war es bei mir auch. Deswegen bleibt einfach dabei. Lasst euch nicht entmutigen, nicht von den Worten anderer. Schenkt euch selber auch Glauben, wenn ihr merkt, dass gewisse Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten. Und macht euch auf den Weg zu eurer Heilung. Es lohnt sich.
Danke. Danke für dein Vertrauen. Danke für deine Klarheit. Und an alle Zuhörenden und Zuschauer da draußen, wenn ihr betroffen seid, ihr seid nicht alleine. Hilfsmöglichkeiten findet ihr hier unten in der Beschreibung. Danke.
Danke auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.